Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Agrarscience Wissen kompakt zum Thema Klimaanpassung. Der Klimawandel wirkt auf jeden unserer Betriebe direkt und indirekt ein. Er verändert Erträge, Preise und beeinflusst damit die Betriebsführung ganz massiv. Heute nähern wir uns dem Thema Klimaanpassung etwas breiter. Wie kann ich meinen landwirtschaftlichen Betrieb, meinen Hof, so aufstellen, dass er möglichst resilient ist gegenüber ungünstigen Außeneinflüssen, und dazu zählt eben auch der Klimawandel. Ich habe dazu Dr. Thomas Guckenberger bei mir zu Gast. Er ist Leiter des Instituts für Nutztierforschung bei uns an der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Thomas hat in seiner Arbeit das FarmLife-Tool wesentlich mitentwickelt. Es ist ein Tool, mit dem man die Ökoeffizienz landwirtschaftlicher Betriebe bewerten kann. Und er hat in diesem Prozess in den letzten Jahren sehr viele Betriebe evaluiert und begleitet und dabei sehr viel gelernt, wie man einen Betrieb ausrichten kann oder auch nicht ausrichten soll, wo man an welchen Schrauben man drehen kann. Thomas, ich freue mich, dass du bei mir zu Gast bist und dass wir heute aus deinem Wissen ein bisschen schöpfen können und auch den Betrieben ein bisschen was mitgeben können. Worauf muss ich schauen, wenn ich meinen Betrieb ausrichte, wenn ich weiß, dass sich das Klima verändert, und es tut es, damit ich in 50 Jahren meiner nächsten Generation oder in 30 Jahren oder in 20 Jahren meiner nächsten Generation einen Betrieb übergeben kann, der überlebensfähig ist und der auch Sinn macht sozusagen. Und wenn ich dich gleich am Anfang ein bisschen frage, was hat eigentlich Ökobilanzierung, Ökoeffizienz, Nachhaltigkeitsdenken mit Klimaanpassung zu tun?
Ja, zuerst einmal ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute ein bisschen einen Input liefern kann für unsere bäuerlichen Betriebe in Österreich. Ja, Ökobilanzierung macht ja nichts anderes, als wie auf den Betrieben die Verlustraten zu bestimmen.
Okay.
Du weißt ja selber, wenn wir produzieren, dann geht hoffentlich viel von dem, was wir an Nährstoffen oder an Energie oder was immer wir auch halt verwenden am Bauernhof, viel von dem soll in das Produkt hinein, in die Milch, in Fleisch, in die Früchte des Ackerbaus. Aber unweigerlich geht natürlich auch einiges verloren.
Okay.
Das muss jetzt nicht gleich in die Umwelt verloren gehen. Vielleicht geht es auch in ein Lager, zwischen im Boden rein zum Beispiel als Nährstoffe. Aber wir haben natürlich höchstes Interesse, und da kommt ja dieser Begriff der Effizienz ins Spiel, wir haben natürlich höchstes Interesse, das möglichst effizient zu machen.
Okay.
Das heißt, eine ökologisch gute Landwirtschaft, wenn sie es gut macht und auch gut produziert, wird auch immer effizient sein. Und das ist genau das, was du gefragt hast. Wir müssen unserer nächsten Generation einen effizienten Betrieb weitergeben. Bisher haben wir uns viel überlegt, immer über die Nährstoffe und über diese Alltagsdinge. In Zukunft kommt halt noch die Klimaerwärmung dazu.
Okay. Wenn ich mit dir so rede, dann sagst du mir oft, wir wissen, dass sich das Klima ändern wird. Wir müssen dringend jetzt beginnen, und wir wissen auch, wo wir in 50 Jahren wahrscheinlich stehen werden, in Österreich, in der Landwirtschaft, klimatisch bedingt.
Ja.
Aber wir wissen zum Teil nicht, wo die Landwirtschaft stehen muss. Und dieser Prozess gehört dringend gestartet, begleitet, und das tun wir ja und versuchen wir auch. Schauen wir ein bisschen, jetzt gehen wir deinen Weg und sag uns du jetzt da, wie ein Bauer, eine Bäuerin, sagen wir es jetzt einmal im Grünlandgebiet zum Beispiel, was er bedenken soll, wie geht man strategisch davor?
Ja, also da muss ich ganz ein bisschen ausholen,
ja,
weil du kennst ja diesen Begriff des Landwirts und des Bauers. Und der Begriff selber sagt ja schon viel von meiner Antwort. Weil Landwirt heißt einfach, ich bewirtschafte das Land. Das ist eher ein technischer Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt. Während der Begriff des Bauers ja aus dem Bauen kommt, also aus dem Aufbauen, aus diesem Umsorgen von Standortbedingungen, von Bodengesundheit und Tiergesundheit und all dem. Und der Weg muss wieder weggehen, ein bisschen vom Landwirt, also von diesem vielleicht heute sogar sehr technisch geprägten Begriff, hin mehr zur Förderung aller ökologischen Bausteine, die man halt am Bauernhof findet. Okay. Oder ich möchte es noch deutlicher sagen, runter vom Traktor, 2 Meter zum über den Boden, ist kein guter Platz.
Zurück auf den Boden.
Zurück auf den Boden,
genau. Okay. Ich sage auch oft dazu, eigentlich ist ein Bäuerinner Bauer ein Sonnenfänger, das ist der Beruf.
Genau.
Mit den Pflanzen fange ich die Sonne ein, und aus der Sonne produziere ich mit CO2 aus der Luft und Sauerstoff entsteht dabei, produziere ich zu Zucker und das ist die Lebensbasis, oder?
Genau,
das
so ist es.
Das Zentrum eigentlich der Landwirtschaft,
ja,
oder?
Mir gefällt das sehr gut, wenn du Sonnenfänger sagst, weil ich glaube nämlich, dass das der Betriebszweig der erneuerbaren Energieproduktion in der Landwirtschaft ganz stärker werden wird in der Zukunft. Und dort würde ich dann schon sagen, ja, das ist akzeptabel, dort kann man ein technischer Sonnenfänger sein. Okay. Aber man soll es nicht sein, wenn es um Futter geht, um Bodenmikroben oder was auch immer.
Ja, jetzt gehen wir weiter, deinen Weg in Richtung an Betriebsentwicklung. Wo fange ich an? Bei welchen Stellschrauben gehe ich an, damit ich resilient werde?
Ja, überlegen wir uns einmal die Stellgrößen, weil dann versteht man das besser. Wenn man im globalen Kontext die Erde anschaut, dann sieht man, es ist die Temperatur, die sehr stark sozusagen
begrenzend ist.
Die sehr stark begrenzend ist oder die Effizienz halt fördert. Es ist der Niederschlag, das sozusagen, Wasser. Das Wasser. Und am Ende ist es sozusagen die Energie. Sir David Attenborough hat im BBC vor 20 Jahren eine wunderbare Dokumentation gezeigt, wo er das in der Natur nachvollzogen hat. Mhm. In der Landwirtschaft ist Energie natürlich nicht nur Sonnenenergie, sondern ist natürlich auch fossile Energie oder am Ende ist es sogar intellektuelle Energie, also Kompetenz, wenn man so will. Mhm. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dieses Konzept der standortgerechten Landwirtschaft, und da lege ich ein bisschen Wert darauf, dass das ja so heißt, standortgerecht und nicht angepasst, weil gerecht ist ein schöner Begriff für das, weil gerecht hat in sich das Echt, also es muss echt sein,
ehrlich sein,
ja. Okay. Da geht es dann auch um die Konsumenten, die ja da mitgehen müssen, es muss recht sein. Also es muss auch im Kontext unserer gesellschaftlichen...
akzeptiert sein oder in den Rechtsrahmen erfüllen.
Genau, und da muss man vielleicht auch Rechtsrahmen schaffen dafür, falls es irgendwo noch eine gibt. Und das Gerecht hat natürlich mit der Ökonomie was zu tun, das jetzt ein bisschen
auch entlohnt,
an den Haaren herbeigezerrt, muss ich ja sagen, vom Geld, also gerecht. Mhm. Und der Standort ist klar, der ist ja eh gegeben.
Ja.
So, wenn wir jetzt am Bauernhof standortgerechter werden wollen. Und wenn ich sage, wir sollten eine standortgerechte Landwirtschaft etablieren, heißt es ja nicht, dass wir meilenweit davon entfernt sind. Mhm. Du selber leitest ja das Institut für biologische Landwirtschaft. Du weißt ja, welche Bedeutung das in Österreich hat. Und im Grunde ist wahrscheinlich jeder landwirtschaftliche Betrieb in Österreich standortgerecht. Weil viele eurer Regeln ja quasi das so vorsehen.
Okay.
Und wenn man jetzt also beginnt, dann würde ich vorschlagen, man beginnt beim Boden und dann ist klar zum Beispiel, dass man im Boden, Wasser haben wir gesagt, ist ein Thema, oder?
Ja.
Dass man etwas für das Wasser tun muss im Boden.
Mhm. Was haben wir einen Podcast mit dem Bona Andreas gemacht, der uns beschrieben hat, wie wichtig Humus ist, wie wichtig nicht zu schwere Maschinen sind, wie wichtig der richtige Nutzungszeitpunkt ist beim Drüberfahren, wie wichtig die Regenwürmer sind.
Genau. Also man muss, das Wasser hat zwei Wirkungen in Österreich, es ist zu wenig oder zu viel.
Ja.
Und wenn es zu wenig ist, braucht man halt einen Speicher, einen Schwamm. Und wenn es zu viel ist, müssen wir es ins Grundwasser bringen und nicht an der Oberfläche verlieren, womöglich nur mit einer
Möhre. Und dein Konzept berücksichtigt das sozusagen, Bodenfruchtbarkeit fördern, oder?
Unbedingt. Also die minimale Bodenbearbeitung, Direktsaat, wo es geht sozusagen. Also quasi um den Boden,
Fruchtfolge
um den Boden, danke, um dem Boden seine Fruchtbarkeit zu geben, weil dann wird er natürlich in der Wasserdynamik auch besser sein.
Okay, also das Gesunde hilft uns einmal im Boden.
Genau, weil es die natürliche Effizienz fördert.
Gut, so. Nächster Schritt.
Na, die Pflanzen, die am Boden stehen, oder? Mhm. Welche Pflanzen bauen wir an? Gut, wir brauchen also Pflanzen in Vielfalt.
Ja, also nicht nur eine Monokultur.
Ja.
Und das jedes Jahr.
Es ist ja... blauäugig zu glauben, die größeren Ackerbaubetriebe zum Beispiel wären in der Lage, jetzt sehr kleinteilig Schläge anzulegen. Das werden sie nicht tun. Die Felder werden so groß bleiben, wie sie sind. Natürlich ist diese Art der Produktion, die wir haben, also dass wir lieber auf großen Flächen mit Maschinen wirtschaften, dem wird auch die Zukunft gehören sozusagen. Aber wir brauchen eine höhere Fruchtfolgedichte sozusagen. Das heißt, wir brauchen auf den Schlägen unterschiedliche Kulturen.
Ja.
Warum? Zwei Gründe. Erstens hilft dem Boden, wenn man es gescheit macht. Zweitens, Sicherheit gewinnt man. Also Resilienz.
Weil ich mehrere Kulturen am Betrieb habe, da wäre ich stabiler.
Ja.
Biodiversität fördert Stabilität, kann man sagen.
Ja, so ist es, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Wintergetreide anbaue, die Hoffnung auf Frühjahrsfeuchtigkeit oder Herbstfeuchtigkeit ist noch hoch. In der Sommerung weiß man es nicht. Geht es aber im Frühjahr schief, wäre es trotzdem gut, ich hätte eine Frucht, die ich den Sommer nutzen kann, weil ja, der Sommer ist vielleicht gut, sozusagen. Mhm. Und damit.
Das heißt aber auch ein bisschen vielleicht verabschieden vom Höchstleistungsprinzip, aber in Richtung Resilienz investieren. Das heißt, ich verzichte ein bisschen auf, in guten Jahren auf Maximalerträge, sondern ich bin in einem optimaleren Bereich vielleicht und bin stabiler, oder?
Das klingt jetzt zwar ein bisschen so, weil wenn wir Bio neu erfinden wollten, sozusagen in dem Augenblick, das wollen wir nicht. Ja. Also die standortgerechte Landwirtschaft kann selbstverständlich düngen, sie kann Pflanzenschutz betreiben, aber halt noch guten Kriterien.
Okay.
Im Pflanzenschutz ist das schon sehr gut definiert. Mhm. Die integrierte Produktion sagt ganz klar, wie man Krankheiten erkennt und wie man sie dann halt mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck bekämpft.
Das heißt, das ist auch dein Konzept zielt ja vor allem in die Richtung der Betriebe, die konventionellen Betriebe begleiten, genau, auf diesen Prozess. Dir geht es nicht so sehr jetzt um den Biobereich, sondern eher die konventionellen Betriebe in eine Mittelposition sozusagen zu begleiten, sie zu optimieren und auch auf dem Weltmarkt sozusagen anders zu positionieren ein bisschen, oder?
Schon. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen auf dem Weltmarkt.
Ja, aber am Markt,
das gefällt mir
in
gut,
der Gesellschaft
sozusagen.
Ja.
Die Andreas, wenn du rausschaust in die konventionelle Landwirtschaft, dann siehst du, dass es im Grunde keine Wertschätzungsentwicklung gibt, schon seit 30 Jahren. Und dass zufällig jetzt einmal die Erlöse nach oben gehen, ist mehr eine Verwerfung der Marktwirtschaft, denn ein Umdenken in der Gesellschaft sozusagen. Mhm. Und die ganz viele konventionelle Betriebe brauchen dringend eine Exit-Strategie.
Also das heißt, brauchen eine Betriebsentwicklungsstrategie.
Ja, und zwar eine, die nicht nach vorn dem Betriebsleiter sagt, du noch hast mehr oder doppelt spiegelt deinen Stall, du brauchst nicht 60 Kühe, sondern 120, sondern eine, die wo er einen Schritt zurückgehen kann, auf ein Niveau, wo er doch noch sportlich produziert, würde ich mal sagen, aber sozusagen mit der Vernunft des Standorts, sozusagen.
Ja, gut, jetzt könnte ich aber sagen, wenn ich den Weg der Intensivierung gehe als Betrieb, dann da kaufe ich mir ja 5 externe Ressourcen zu, dann bin ich ja klimaangepasster, weil ich bin nicht so abhängig vom Regen auf meinem Standort. Also macht mir der Klimawandel eh weniger Probleme.
Ja, du bist aber abhängig von, alles ist mit allem vernetzt.
Okay, was heißt das?
Du bist halt dann abhängig von den globalen Zulieferketten.
Okay.
Also du bist abhängig von, ob Russland die Kalilager öffnet, ob Nordafrika die Phosphorlager öffnet, ob du Futtergetreide kriegst.
Also du willst mir damit sagen, im Prinzip am Ende des Tages erwischt es mich doppelt sogar und nicht nur blauäugig gesagt, weil ja, ich daheim weniger Niederschlag habe,
ja,
weil ja alle im gleichen Boot sitzen oder es wird dann alles knapp. Das heißt ja auch, oder?
Und in Wirklichkeit ist es noch viel dramatischer. Die Landwirtschaft tut sich ja emotional ein bisschen schwer mit der Klimadebatte, weil ja quasi als Emittent, also ich höre halt das ja stark aus, wahrscheinlich bin ich aber ein bisschen hellhörig sozusagen in dem Bereich.
Okay.
Was sagen uns die öffentlichen Medien? Ein bisschen weniger fliegen, kein Fleisch essen. Das höre ich fast jeden Tag sozusagen,
ja,
oder?
Und jetzt
sind wir halt sensibilisiert irgendwie, dass das über weite Strecken falsch ist, an dem das Verstehen zusehends mehr Menschen. Wir befassen uns ja sehr damit, dass also diese Bewertungsmethoden, die zwar allgemein anerkannt sind, aber dass diese halt doch deutlich am Ziel vorbeischießen, aber das ist ein anderes Podcasts, genau.
Ja.
Faktum ist sozusagen, dass wir halt einfach im Zusammenhang mit dieser Vernetzung sozusagen, dass es uns als Landwirte ganz wurscht, wie es läuft, als Erster trifft.
Als Bauern,
ja, super. Als Bauern als Erster trifft. Das heißt, wenn wir als Bauern die Gesellschaft nicht dazu auffordern, sozusagen auch selber besser zu werden, standortgerechter zu leben, jetzt im Sinne von
Ernährung, im Sinne von Urlaub,
ja, Industrie,
in der Energieverbrauch.
Dieser Begriff der Standortgerechtheit, der ist ja sehr universell verwendbar. Wohnen, oder? Mhm. Wie wohnen wir? Mhm. Und wenn wir die nicht zwingen, besser zu werden, dann trifft es uns selber. Mhm. Weil wir sind die Ersten, die dann mit 2 Grad mehr halt irgendwann einmal gar nicht mehr zurechtkommen.
Wir waren bei den Pflanzen, gell, Tom? Du hast gesagt, Fruchtfolge, Biodiversität,
genau,
im Pflanzenbau anstreben, das ist ein Punkt, wie gehen wir jetzt weiter?
Naja, einen kleinen Punkt gibt es noch bei den Pflanzen, das ist der schon so an Bord.
Ja.
Und zwar ist das die Eiweißstrategie, die nationale, weil wir auch die Arten der Pflanzen ändern müssen.
Ja.
Wir haben es in der österreichischen Rinderhaltung jetzt in vielen Bereichen eh nationales Futter, aber trotzdem verwenden wir in Österreich doch auch noch Importfutter. Mhm. Das muss dringend weg.
Ja, wir, grob gesagt, haben wir da mal Auswertung gemacht, 18% vom Eiweiß, das wir in der Nutztierernährung verwenden, kommt nicht aus Österreich.
Ja, das,
und das Grünland liefert 50% vom Gesamtbedarf.
Ja,
also wir sind da schon noch mit einem kleinen Bein im Ausland tätig.
Ja, zweifelsohne. Das müssen wir einfach ehrlich, so ist es.
Aber das kostet dann halt Fläche, oder?
Ja, natürlich kostet Fläche.
Und aber Tiere vielleicht auch, oder?
Auch. Aber das macht ja im Grunde nichts, weil der Mix an Nahrung, den wir erzeugen, den können wir ja modifizieren bis zu einem gewissen Grad. Also es ist nicht so, dass das alles in Stein gemeißelt ist.
Also Tom, du bist ja auch Tierernährer und für das Nutztierforschungsinstitut zuständig. Das heißt, du hast jetzt auch nicht unbedingt das Problem, wenn wir weniger Tiere hätten in Österreich, weil es aus der Sicht der Ernährung macht es ja Sinn, oder?
Genau.
Auch inzwischen nicht global ja sowieso, weil sonst werden uns die Ackerflächen irgendwann einmal ausgehen.
Wir brauchen nur die richtigen Tiere am richtigen Standort.
Genau.
Wir brauchen Wiederkäuer im Grünland, die aber sehr grün, also Grundfutter, Plastik natürlich sein sollen. Wir brauchen in den Übergangszonen durchaus Mischungen aus Wiederkäuern und Monogastriern. Mhm. Und die Frage der Monogastrier insgesamt, also der maximalen Höhe, die wird halt am Ende des Tages bestimmt vom Ritt oder vom Kampf um die verbleibenden Ackerbauressourcen. Mhm. Wo ja wieder die Sonne und der Energiewert vielleicht irgendwann einmal mitmischen wird.
Okay.
Wissen wir noch nicht, wie das ausgeht.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon ein bisschen in der Tierhaltung bei den Tieranzahlen zurückgehen. Wobei es global aber noch wächst, das muss man dazu sagen.
Ja.
Es wächst global dramatisch der Geflügelbestand. Und Geflügel frisst das Gleiche, wie wir Menschen essen. Also Nahrungskonkurrenten produzieren wir uns da immer mehr.
Selbst wenn wir in der globalen Atmosphäre alle miteinander verbunden sind, weltweit, halte ich nichts davon, ins Ausland schauen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe immer gelernt, kehr vor deiner Haustier.
Okay.
Und dort, wenn du nämlich dort kehrst, dann wirst du eben Resilienz und Stabilität und vielleicht sogar einen Vorteil gewinnen, also wenn du besser und effizienter bist. Deswegen ist es mir nicht so wichtig, was global gemacht wird. Ich glaube, wir sollten erkennen, was wichtig ist für Österreich, für den Standort Österreich.
Und dann können wir es gut argumentieren, dass der Konsument
mitgeht. Und wenn er uns nur zur Hälfte mitgeht und die andere Hälfte ist ein interner Wettbewerbsvorteil, dann reicht das auch noch.
Okay.
Sozusagen.
Mhm. Gut.
Jetzt wollen wir bei den Pflanzen.
Ja.
Die müssen gedüngt werden. Das ist schnell erklärt. Green Deal einmal einen Rahmen vorgegeben, den ich glaube, dass der sehr vernünftig ist, weil er nicht... Er sagt nicht von 100 auf 0, sondern er sagt, es ist ein stufenweiser Abbau. Das kann man sich gut vorstellen.
Okay.
Die Verluste, die damit einhergehen, unter Anführungszeichen, also der geringere Ertrag ist abschätzbar. Das reißt uns nicht vom Sockel sozusagen. Dann gehen wir zum Tier.
Mhm.
Das Tier muss langlebig sein, natürlich.
Also,
du bist Tierernährer natürlich auch. Also die Reproduktionsrate von Tieren.
Geht bis in die Zucht natürlich, geht in die Haltung mit hinein.
Genau, geht in die Haltung, also der gesamte Komplex sozusagen, der riesig ist in Wirklichkeit, der aber von dem man weiß, wie viel er bringt in der Effizienz. Also das sieht man ja tagtäglich, wenn Betriebe umgestellt werden, wie super das oft danach läuft. Die Fütterung der Tiere, natürlich limitiert. Da ist es so ähnlich, das habe ich noch nicht so ganz genau erzählt, wie bei der Düngung. Wir düngen ja in Österreich momentan nach Ertragserwartung. Und wir füttern nach Ertragserwartung. Und da ist halt die Frage, was war zuerst die Hen oder sei? War zuerst die Ertragserwartung, der wir hinterher füttern oder düngen? Oder sagen wir, wir wissen schon, Energie und Protein muss in einem gewissen Verhältnis sein, sowohl im Tier als auch im Boden. Und dieses Verhältnis stellen wir her und der Ertrag ist der Ertrag.
Okay.
Und deswegen ist eine standortgerechte Landwirtschaft sicher nichts, das hinter einem virtuellen Ertrag her produziert, sondern man stellt gute, fruchtbare Situation her und der Rest ist Kompetenz und die Natur.
Okay, das heißt, man geht da nicht auf den Maximalertrag, sondern man geht vielleicht auf einen Optimum-Grenzertrag oder solche Dinge, oder?
Ja, nehmen wir mal die Milchkuh her, oder?
Ja.
1000 Kilogramm Kraftfutter oder Getreide wird es dann wohl sein, wenn es ein Grünlandbetrieb ist.
Ja.
Das muss genug sein für eine Kuh.
Also das, du siehst da schon Obergrenzen, die du so kommunizierst.
Ja, klar, würde ich ja so kommunizieren. Warum? Weil wenn man das nicht festhält, oder, dann kann sich das Potenzial des Grundfutters darunter nicht gescheit entwickeln. Mhm. Weil eigentlich in Wirklichkeit erleben wir ja oberhalb und so weiter, wie wir uns nach oben bewegen, einen Kampf zwischen diesen Nährstoffgruppen, Futterverdrängung und so weiter, können wir
ja. Ja, okay. Hast aber dann auch als Einzelbetrieb, wenn ich gerade im Grünland bin und mir das Kraftfutter zukauft habe, jetzt in Zukunft dann weniger zukaufe, dass ich mehr Grundfutter brauche, um die gleichen Tiere zu ernähren, weil die fressen ja dann mehr davon, oder ich habe weniger Tiere, oder ich mache gewisse Schienen nicht.
Naja, du hast ja, wenn du hast ja zu viele, heute zu viele Tiere, wenn du Hochleistung hast, weil du quasi ja, dir auf deinen
Fläche erkauft hast.
Eine Fläche erkauft hast, die tatsächlich irgendwo, vielleicht in Niederösterreich,
oder in Südamerika
oder, ist. Genau, die tatsächlich existiert. Es kommt ja nichts von nichts, sozusagen. Ja.
Okay.
Und du bist aber sicher voll motiviert, sozusagen, weil ja der Mensch will ja leistungsfähig und effizient sein, das ist uns innen, das bringen wir auch nicht weg und soll man glaube ich auch nicht, darum sind wir so erfolgreich. Du wirst halt dann an den richtigen Schrauben drehen. Und wenn die Kraftfutterschraube einmal ein bisschen anzogen ist,
das heißt, da kann ich nicht, da stehe ich an.
Ja, dann wirst du es nutzen und dann wirst du halt sagen, okay, dann mache ich was anderes. Also was mache ich? Ich sehe mein Grünland nach, schaue, dass ich bessere Orte
habe. Wildfutter baue oder so,
Ahnung, dass ich dort mehr Orte. Genau, überlegen wir zum Beispiel in der Übergangszone, überlege ich mir, was mache ich? Ich habe Mais, ich kann Mais anbauen, ich habe Grünland. Bis jetzt habe ich immer Mais anbaut, Xylomais zum Beispiel, so viel das geht. Soll ich nicht, da weiß man, das ist ein bisschen, das ist energielastig. Ich habe aber einen Eiweißbedarf, warum soll ich nicht in der Fruchtfolge mehr Feldfutter bauen auf Maisflächen?
Das tut der Fläche gut, tut dem Boden gut.
Genau, und tut der Mischung des Futters im Tier gut.
Ja, wir haben gerade mit dem Georg einen Podcast einmal gemacht und da ist das Thema gewesen, dass man Zwischenfrüchte anbaut in der Fruchtfolge, dass man die Winterfeuchtigkeit auch nutzt zum Beispiel. Genau.
Dort wird der Boden gut.
Ja, okay.
Voll schlau irgendwie, oder? Und so leicht zu verstehen eigentlich.
Ja.
Darum ist dieses Standort gerechte Landwirtschaft, die man arbeitet noch ein bisschen an der Kommunikation natürlich, aber wenn man die Maßnahmen sich so überlegt, genau das möchte jeder machen in Wirklichkeit. Aber es ist so schwer auszusteigen, sozusagen.
Ja, und das muss halt die Gesellschaft mitgenommen werden, weil es am Ende des Tages muss auch ökonomisch nachhaltig sein, resilient sein, das ist auch klar. Gut, nächster Punkt.
Darf ich mal ganz kurz an der Stelle einhaken, weil es geht, weil es wäre der nächste Punkt eh irgendwann einmal die Wirtschaftlichkeitsfrage, oder? Man glaubt, es wird immer so übergerechnet. Also erstens einmal tut es mir echt leid, dass so wenig bäuerliche Betriebe und Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter Kostenrechnung machen. Weil dann würden sie nämlich sehen, was gerade momentan stattfindet, im großen Stil, nämlich, dass wir bäuerliches Familieneinkommen gegen Abschreibung austauschen. Also wir kaufen Maschinen und automatisieren und geben von dem Geld, das wir eigentlich für die Familien vorgesehen hätten, geben wir der
XY-Firma.
Sagen wir mal der Maschinenindustrie im Großen und Ganzen, was schon recht ist. Aber tatsächlich, damit das funktioniert, muss ich ins nächste Level steigen, sozusagen.
Das heißt, ich muss mehr produzieren, damit ich mir das wieder finanzieren kann. Oder ich fahre mit dem Maschinenring aus, damit ich das Geld einspüle, was die Maschine teurer war. Und alle anderen klatschen und ich bin im Hamsterrad.
Ja, genau. Und das wird oft unter Wirtschaftlichkeit verstanden, oder? Oft wird unter Wirtschaftlichkeit verstanden, also ich habe halt ein bisschen mehr Geld und die meisten Betriebsführer, Leiterinnen und Leiter messen diesen Erfolg mehr an am Kontostand.
Ja, oder am Cashflow.
Oder am Cashflow, als wir an der Effizienz dieses Systems. Und wenn Sie also eine Kostenrechnung machen würden, und da möchte ich euch ganz herzlich auffordern, die Zuschauer wirklich das einmal zu tun. Ich weiß, es ist mühsam, aber man lernt so viel dabei. Dann siehst du, dass diese Investitionen, das ist auch so. Und das andere ist, dass ja, wenn du heute sozusagen ein Kilo Kraftfutter kaufst, du ja nicht deswegen gleich einen mega Gewinn machst, sondern du hast immer einen Grenzgewinn, immer ein bisschen was, oder? Und wenn du das einmal verstanden hast, dann stellst du fest, bei einer sehr hochleistenden, im sehr Hochleistungsbereich stellst du fest, das ist der Grenzgewinn, das sind 2 Cent, 3 Cent, nicht mehr, oder? Und dann stellst du schon irgendwann einmal die Frage, tue ich mir das an?
Ja, weil es heißt, bedeutet ja im System auch was für die Kuh oder in der Düngung für den Boden. Wenn ich dann, man kann das Beispiel beim Tier oder auch im Pflanzenbau, ist ja überall das Gleiche, ich habe immer den Grenzgewinn.
Ja, genau.
Ja, den Grenzertrag und ja, genau.
Ich kenne einen da eh aus der Gegend, einen bäuerlichen Betriebsleiter, der umgestellt hat, der war ein sehr sportlicher Züchter, was okay, der ist auch sehr kompetent. Und der hat umgestellt auf biologische Landwirtschaft und den habe ich gefragt, warum hast du umgestellt, oder? Mhm. Dann hat er gesagt, irgendwann einmal habe ich erkannt, dass alle an meinem Hof verdienen, nur ich nicht.
Okay.
Und es ist ihm gar nicht so um die absolute Höhe gegangen, weil der Hof ist groß genug, sondern er hat gemerkt, dass er nicht mehr bereit ist, sozusagen diesen Grenzgewinn, diesen kleinen Grenzgewinn in Kauf zu nehmen.
Ja.
Es ist ihm lieber, es ist in Summe weniger, aber es ist gut bezahlt.
Und es bleibt in der Brieftasche was über.
Genau.
Und ich habe vielleicht ein bisschen weniger Druck im System, habe auch ein bisschen mehr Freizeit vielleicht sogar, oder?
Vielleicht, wenn du das arbeitstechnisch herbringst, schon.
Ja. Ja.
Was aber nicht sicher ist, ob das aufgeht.
Stimmt.
Das
muss man schon sagen.
Ja. Aber was sicher aufgeht, ist, wenn du sozusagen das tust, ist, dass du weniger abhängig bist.
Mhm.
Also diese, was ich da gesagt habe, du musst jetzt plötzlich mehr 60 Kühe dazu haben, die Situation ist auf den Betrieben eher nicht da.
Mhm.
Du hast ja selber das Bergmilchviehprojekt, EIB-Projekt, geführt sozusagen und da, das ist ein schönes Beispiel dafür, oder? Das muss nicht immer gleich der große Neubau sein, sondern der Betrieb, wenn er geschickt ist, macht eine kleine Lösung, die sicher super passt für seinen Standort, da sind wir wieder beim Standort, oder?
Ja.
Und dann ist die Lösung vielleicht sogar in Summe gleichwertig mit irgendwas, was man sich heute vorstellt.
Jetzt, damit sind wir schon, wie geht der Weg für einen Betrieb? Also wenn ihr jetzt der Bauernbauer zuhört, sagt, das gefällt mir eigentlich recht gut, was der Guckenberger da sagt, ich möchte es tun, was muss er tun? Wie kann man da begleitet? Wie gibt es Begleitungsmöglichkeiten? Auf was muss er denken? Was ist so die Grundvoraussetzung? Nehmen offen sein im Kopf ein bisschen. Das gehört schon auch dazu, glaube ich, oder?
Also wir sind im Grunde, ich möchte es anders beantworten. Wo sind wir in 10 Jahren? In 10 Jahren, jetzt eine Prognose, die kann auch völlig daneben gehen und dann ist es
im Archiv. Dokumentiert?
Dann ist es dokumentiert, kann auch viel daneben gehen. In 10 Jahren werden wir erkannt haben, dass wir, weil wir schon auf vielen Betrieben in Richtung dieser standortgerechten Landwirtschaft unterwegs sind, werden wir erkannt haben, dass wir unser Land schon aus Gründen der Kommunikation mit der Gesellschaft, dass wir dieses System Wirklichkeit werden lassen, was momentan ein Konzept ist.
Weil wir es brauchen,
weil wir es aus Kommunikationsgründen brauchen und weil es eh kommt, sozusagen. Also es kommt still, entweder kommt es still und das ist halt die neue Wirklichkeit der konventionellen Landwirtschaft, oder man sagt, das Ziel ist sichtbar, es ist attraktiv für alle, die damit befasst sind, die ganze Wertschöpfungskette, und wir machen es gemeinsam. Also nicht eine Molkerei in einem Produkt, sondern es gibt dann, geht ein Ruck durch unsere Gesellschaft von den bäuerlichen Betrieben über die Standesvertretung bis hin in die Politik. Und man sagt, die nächste Gap, die geht genau in die Richtung. Und dann ist es nicht mehr so, wie wir sind ja schon in diese Richtung unterwegs. Die aktuelle Gap hat ja so Bausteine schon drinnen, wo man also Förderungen bekommt für das eine und für das andere, das da wunderbar reinpasst. Und ich gehe davon aus, dass also die nächste Gap, das wird die Gap der standortgerechten Landwirtschaft sein.
Okay.
Wo es dann einfach für die Betriebe klar ist, das ist das Ziel, das sind die Regeln. Das ist die gesellschaftliche Akzeptanz und Unterstützung. Und dann, wie du gefragt hast, wie macht der einzelne Betrieb das? Und dann macht der einzelne Betrieb einfach, nimmt die Tools und das Wissen, das alte Wissen, fast bis zu einem gewissen Grad her, und bastelt halt sozusagen in den einzelnen Bereichen die Umsetzung.
Ich meine, natürlich, das muss man schon sagen, wir müssen den Begriff der standortgerechten Landwirtschaft auch noch gescheit definieren für alle Sektoren.
Natürlich, ja.
Das muss man mit dem Hausverstand angehen. Wir sind ja nicht weit weg in Österreich. Ja. Wenn man in anderen Regionen sowas aufbauen würde, würde das ja zum Canceln vieler Betriebsstrukturen führen. Bei uns ist das nicht der Fall, Gott sei Dank, so sehr. Natürlich, einige Betriebe steigen aus, sieht man auch zurzeit. Mhm. Aus dem Ölpol zum Beispiel ist schon ein bisschen kritisch zu sehen, weil die sich dann verabschieden und die sind dann schwerer einzufangen oder mitzunehmen. Sagen wir es positiv.
Mhm. Ja. Es gibt ja so eine Grundregel in der Standort, also so die ANSA-Regel sozusagen. Und zwar, die ANSA-Regel ist, wir produzieren nicht nach Ertragszielen, sondern wir produzieren nach Kompetenz und Fruchtbarkeit. Sozusagen, das will ich nochmal betonen. Und dieses...
Was heißt das?
Das ist so attraktiv sozusagen. Das heißt, wir handeln nicht nach Leistungszielen, nach emotionalen oder fast virtuellen Leistungszielen, möchte ich manchmal schon sagen, oder? Wenn man so Broschüren liest von, ja, von denke ich mal, wie soll denn das gehen in Österreich, nicht? Sondern wir machen was mit Hausverstand.
Was Sinn macht.
Was Sinn macht. Und unser Treiber ist die Förderung der natürlichen Systeme.
Okay. Also das ist natürlich schön. Also ich versuche.
Ja, das ist schön für einen bäuerlichen Betrieb selber, oder?
Am Ende des Tages muss es natürlich ökonomisch auch kommen.
Aber das ist einfach, oder?
Das ist es einfach. Nein. Der Konsument, der Kleberprodukte kauft, das wird jetzt nicht in kein Produkt negativ, ich sage einmal, denen das alles egal ist, der dann praktisch das Schweinefleisch aus dem Ausland kauft oder das Butenfleisch von irgendwoher, wo ich weiß, der Butter ist dreckig gegangen, den wird es auch in Zukunft geben, oder? Nicht so wenig.
Ja, aber auf welcher Preiseinstiegsschwelle?
Ja.
Das ist die grundsätzliche Frage. Und man sieht, wenn du das anschaust, zum Beispiel für die konventionellen Betriebe, bereinigt und das BIP, die letzten 30 Jahre der gleiche Milchpreis. Ja. Mit ein paar Schwankungen drinnen,
jetzt halt einmal,
ein paar Jubeljahre und dann wieder ein paar ganz schwarze Jahre, oder? Aber keine Entwicklung, null. Ja. Warum? Weil, wenn das die Regel ist, oder, dass man sich beugt vor der Preiseinstiegsschwelle, dann wirst du immer unten bleiben. Weil die Preiseinstiegsschwelle wird nicht nach oben gehen. Max Weber, super, 1920 gestorben, Gesetze des sozialen Handels aus Deutschland, großer sozusagen Gesellschaftsanalytiker, sagt, warum, wie handeln Menschen, oder? Und da gibt es mehrere Kategorien und die Hauptkategorie ist zweckorientiert. Und zweckorientiert handeln heißt einfach für sich selber das Beste tun. Und wenn es angeboten wird, die Einstiegsschwelle, eine tiefe Einstiegsschwelle, dann werden viele zweckorientiert handeln, weil es gar nicht anders geht.
Also sie werden das billige Produkt kaufen.
Ja, sie müssen fast. Ja. Aus ihrer Psychologie aus.
Ja, Tom, aber kriege ich das nicht weg? Ich kriege sie nicht weg. Ich habe einen freien Markt, oder?
Ja, der freie Markt, das ist doch geschaffen worden.
Ja, aber Tom, vor 30 Jahren ist es realistisch, dass die EU jetzt sagt, wir führen einen Mindestpreis ein für qualitativ erzeugte Lebensmittel?
Vor einem Jahr habe ich hingehört, was unsere großen Marktketten so sagen, alle. Das ist natürlich, das ist ein bisschen modifiziert jetzt durch die Situation. Ja. Aber das, was damals gesagt wurde, kann ja auch nicht falsch gewesen sein, völlig, oder? Man beugt sich halt jetzt der aktuellen Wirklichkeit der Inflation. Aber tatsächlich war der Wunsch sehr hoch, eine höhere Preiseinstiegsschwelle zu haben. Okay. Also nichts, was nicht erreichbar wäre, aber etwas, was ein bisschen höher liegt, oder? Und das, da muss auch, sage ich, wenn die Politik irgendetwas tun kann für die Bauern, die Politik kann nicht die Marktwirtschaft machen. Ja. Die Politiker sind echt arm, weil sie werden total oft missverstanden. Gerade in der Standesvertretung. Da glauben viele Bauern, die Standesvertretung könnte den Markt machen, ist aber nicht so. Was die Standesvertretung machen kann, ist, sie kann die Qualität mitbestimmen und die Menge mitregeln sozusagen. Und dann wird der standortgerechte Landwirtschaft ein bisschen weniger Produktionsmenge in Österreich zu einer bisschen höheren Qualität und Wertschätzung.
Preis und
dann,
Preis.
Und dann geht halt die Preiseinstiegsschwelle auch nach oben, wenn das große Produkt
ist. Und hoffentlich eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Also das, weil dann, das stützt ja auch mein Förderungssystem, das ich im Hintergrund schon brauche jetzt.
Klar, aber an dem arbeiten wir doch alle schon. Mhm. Und im Grunde, dass sich Menschen gerade auf die Zebrastreifen unserer Städte picken, sagt ja, dass vielleicht manche sogar schon weiter sind, als wir selber in der Landwirtschaft.
Ja.
Also bereit ist die Gesellschaft zum Teil schon bereit, ist, sehr weit zu gehen.
Ja. Gut, dann willst du zum Abschluss noch den Bäuerinnen und Bauern ein bisschen was mitgeben zum Weiterdenken in dem Zusammenhang. Was können sie jetzt konkret schon tun? Müssen diese Bäuerinnen und Bauern, die in diese Richtung gehen, sich über Gedanken über die Produktvermarktung auch mehr machen wie andere? Mhm. Weil vielleicht der Markt noch nicht dort ist, dass wir diese Einstiegsschwellen haben oder so? Mhm. Was ist da so dein Tipp zum Schluss?
Ja, was kann ich Ihnen sagen, liebe Bäuerinnen und Bauern? Die tatsächlich leben wir in einer schon herausfordernden Zeit. Immer noch drückt die Gesellschaft ein bisschen her auf uns. Nicht nur emotional, sondern auch ökonomisch. Ihr alle müsst für Betriebsmittel gerade heuer sehr viel bezahlen, am Ende des Tages, wenn ihr sie verwendet, vor allem in der konventionellen Landwirtschaft. Überlegt einmal bitte, ob das so sein muss. Also ob es dieser letzte Kilo Kraftfutter sein muss, ob das dieser letzte Kilogramm an Handelsdünger sein muss oder ob ihr nicht selber zum Bauern wieder werdet, mehr auf euren Höfen. Einmal versucht, mit ein bisschen weniger auszukommen. Ihr müsst ja nicht gleich nicht nichts verwenden, sondern macht es einmal 10-15% weniger und schaut euch einmal im nächsten Jahr den Effekt an. Und ich bin mir sicher, viele werden dabei sein, die feststellen, oh, es hat eigentlich hat fast keinen Einfluss gehabt. Und das wäre sozusagen genau der Effekt, der mit ein bisschen weniger erreicht werden kann, weil ein bisschen weniger ist oft einmal auch ein bisschen mehr.
Das heißt, in Richtung Low Input ein bisschen denken, und Low Input hat viel mit High Input im Wissen zu tun.
Genau.
Und das ist halt auch etwas, was man mitgeben kann. Man muss sich dann halt auch mit seinem Betrieb, mit den natürlichen Kreisläufen beschäftigen, Wissen haben und sich das aneignen. Und wir versuchen das in unserem Podcast Ihnen etwas weiterzugeben. Bleiben Sie bei uns dran, seien Sie auch in Zukunft unser Gast. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie wieder einmal bei uns vorbeischauen. Alles Gute. Raumwerk Doppenstein.